Wir lesen aus dem Matthäusevangelium, aus dem 21. Kapitel, die Verse 33 bis 46. Das ist das Wort Gottes. Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der einen Weinberg pflanzte und einen Zaun darum setzte und eine Kelter darin grub und einen Turm baute. Und er verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Als aber die Zeit der Früchte nahte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um seine Früchte zu empfangen. Und die Weingärtner nahmen seine Knechte, einen schlugen sie, einen anderen töteten sie, einen anderen steinigten sie. Wiederum sandte er andere Knechte, mehr als die ersten, und sie taten ihnen ebenso. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen, indem er sagte: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander: Dieser ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen. Und sie nahmen ihn, warfen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinberges kommt, was wird er jenen Weingärtnern tun? Sie sagen zu ihm: Er wird jene Übeltäter übel umbringen und den Weinberg wird er an andere Weingärtner verpachten, die ihm die Früchte abgeben werden zu ihrer Zeit. Jesus sprach zu ihnen: Habt ihr nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden, von dem Herrn her ist dies geworden. Und es ist wunderbar in unseren Augen. Deswegen sage ich euch, das Königreich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben, die seine Früchte bringen wird. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Aber auf wen er fallen wird, den wird er zermalmen. Und als er die hohen Priester und die Pharisäer, als sie seine Gleichnisse gehört hatten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Und als sie ihn zu greifen suchten, fürchteten sie die Volksmengen, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Lieber Vater, das ist dein gutes Wort, das du zu uns sprichst, und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, wirklich aufmerksam zu hören und zu sehen, was uns das angeht. Hilf uns, offene Herzen zu haben, Glauben zu haben und Gehorsam, Bereitschaft zum Gehorsam zu haben. Hilf uns, auf dich zu schauen, Herr, und hilf mir, dass mein Mund deine Herrlichkeit verkündet. Amen. Bevor ich beginne, zu euch zu predigen, möchte ich zuerst euch einen kurzen Einblick in meine Vorbereitungen geben, meine Predigtvorbereitungen. Ab und zu, wenn ich anfange, bevor ich anfange, meine Erkenntnisse so aus dem Studium eines Textes auszuschreiben, da höre ich mir eine Predigt von einem anderen Pfarrer über denselben Text an. Ich möchte, dass zuerst mir gepredigt wird, bevor ich mich darauf vorbereite, euch zu predigen. Und das tue ich, weil ich eben nicht nur theoretisch diesen Bibelabschnitt studieren will, sondern ich möchte zuerst selbst davon betroffen sein, bevor ich es anderen erkläre. Und ich bin überzeugt, dass ich die Bibel besser für andere, für euch, auslegen kann, wenn ich selbst in meinem persönlichen Leben davon ergriffen bin. Und das ging mir jetzt besonders mit diesem Abschnitt so. Ich habe schon viele Male über dieses Gleichnis und das, was der Herr hier sagt, dazu nachgedacht. Und ich denke, dass ich relativ leicht erklären kann, was der Inhalt und was die Aussagen sind. Das Problem dabei ist dann, wenn es solche Abschnitte gibt, dass ich das leicht tun kann, ohne mich selbst und mein Herz darin zu erkennen. Was ich auch für euch wünsche. Wir finden in diesen Kapiteln in Matthäus, wo wir jetzt hindurchgehen, finden wir ja eine ganze Reihe von Anklagen der Pharisäer und der Schriftgelehrten und der Ältesten Israels, nicht wahr? Und wir lesen und wir hören diese Dinge und wir werden leicht mit Genugtuung darüber erfüllt, wie Jesus es denen zeigt. Wie er sie in den Senkel stellt und ihnen das Gericht verkündet, mit Recht das Gericht verkündet. Das tut immer gut und es tröstet uns, wenn wir in der Bibel lesen, wie verheißen wird, dass am Ende die Gerechtigkeit siegt und die Bösen bestraft werden. Aber wir können dabei leicht vergessen, dass diese Dinge, gerade auch die Berichte über die Auseinandersetzungen des Herrn mit diesen jüdischen Führern, dass diese Dinge nicht geschrieben sind, damit heute in unserer Zeit noch nachklingt, wie schlecht diese waren. Diese Dinge sind aufgeschrieben für uns. Wie der Apostel Paulus sagt, zweimal im 1. Korinther 10, diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschrieben, damit wir nicht nach Bösem gierig sind, wie jene gierig waren. All dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Ihr müsst also in den Spiegel der Schrift schauen, damit wir uns selbst erkennen. Nicht die anderen. Ich habe mir mal gedacht, man kann in einen Spiegel schauen, wenn man einen Spiegel so vor sich hinhält, dann kann man auch so in den Spiegel schauen, dass man ihn schräg hält und dann sieht man durch den Spiegel die anderen. Und manchmal tun wir das mit der Schrift, nicht wahr? Wir sollten direkt hineinschauen und unser Herz gezeigt bekommen. Lasst uns das tun. Wir, die wir in Gottes Weinberg leben, müssen uns fragen, ob wir wirklich nach Gottes Willen darin leben. Und wir müssen fleißig in unseren Herzen danach suchen, wo wir vielleicht die gleichen Motive im Herzen haben wie diese jüdischen Ältesten. Und die Fragen, die wir uns dabei stellen sollten, sind: Wie ist unsere Beziehung, wie ist meine Beziehung zu dem Herrn des Weinbergs? Wie antworte ich seinen Boten, die Rechenschaft über meine Frucht des Glaubens fordern? Wie antworte ich seinem Sohn, der nichts als meine Verehrung verdient? Das Gleichnis des Herrn, das er hier erzählt, und seine Anwendungen entlarven die falschen Haltungen und die bösen Motive der Weinbauern, damit wir uns prüfen und fragen, wie ist das bei mir? Nur wenn wir die sündigen Motive in unseren Herzen erkennen, dann sind wir in der richtigen Verfassung vor Gott. um umzukehren, Buße zu tun und dann die richtige Haltung gegenüber Gott, seinem Sohn und seinen Boten einzunehmen. Am Anfang lesen wir in Vers 33, es war ein Hausherr, der einen Weinberg pflanzte und einen Zaun darum setzte und eine Kelter darin grub und einen Turm baute. Und das lässt natürlich sofort die Erinnerung an eine Stelle im Alten Testament aufkommen, nämlich, wir haben das schon gelesen heute, Jesaja 5, wo der Prophet ein Lied singt. Jesaja singt ein Lied von seinem Freund. Das ist auch ein Gleichnis. Singen will ich von meinem Freund, das Lied meines Liebsten von seinem Weinberg. Wir wissen, wer der Freund ist. Einen Weinberg hatte mein Freund auf einem fetten Hügel. Und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Er baute einen Turm in seine Mitte und hieb auch eine Kelterkufe darin aus. Dann hoffte er, dass er Trauben brachte, dass er Frucht bringt. Jesus lässt dieses Lied Jesajas in der Erinnerung seiner Hörer anklingen, indem er in seinem Gleichnis beinahe dasselbe sagt wie Jesaja in seinem Lied. Es geht praktisch um das Gleiche. Jesaja beklagt sich darüber, dass der Weinberg, den sein Freund gepflanzt hat, das ist der Herr, dass der keine Frucht bringt. Und hier klagt Jesus darüber, dass die Verantwortlichen die Frucht nicht abliefern. Ob es tatsächlich Frucht gäbe, die sie abliefern können, das sagt der Herr hier nicht direkt. Aber der Zusammenhang, oder denken wir auch zurück an die vorherigen Gleichnisse, zum Beispiel der unfruchtbare Feigenbaum, das lässt deutlich werden, dass das keine Frucht gibt, die erwünscht ist vom Herrn. Es gibt keine Frucht. Das wäre aber ganz klar die Bestimmung des Weinbergs, in den der Herr die Arbeiter, die Leute, uns hineingesetzt hat, berufen hat. Der Freund, von dem Jesaja singt, hat den Weinberg zu diesem Zweck gepflanzt und gepflegt. Und er hat die entsprechenden baulichen Maßnahmen erstellt. Wir sollen daraus erkennen, dass unser Gott sein Reich so eingerichtet, so vorbereitet hat, dass es alle Voraussetzungen erfüllt, um gute Frucht zu bringen. Es gibt nichts, das dem wirklich im Weg stehen kann, dass sein Weinberg gute Frucht bringen kann. Nichts hat er vergessen, nichts unterlassen. Es gibt keinen Fehler auf seiner Seite. Er hat seinen Weinberg auf einem fetten Hügel angebaut. Das heißt, auf fruchtbarem Boden. Beste Voraussetzung. Er hat diesen Boden von Steinen gereinigt, hat alle Hindernisse weggeräumt. Er hat beste Reben angepflanzt. Er hat einen Turm zur Bewachung des Weinbergs da hineingebaut. Der hat auch eine Kelter gebaut, in der die erwartete Frucht dann verarbeitet werden kann. Und dann setzt er Verwalter ein, die alles bewirtschaften sollen. Es gibt nichts, das im Weg steht oder das fehlt, dass der Weinberg gedeihen, das bedeutet, dass Reich Gottes wachsen und Frucht bringen kann. Aber das geschieht nicht. Jesaja drückt in seinem Lied ein empörtes Erstaunen des Weinbergsbesitzers aus. Der Besitzer des Weinbergs ist empört, erstaunt. Habe ich nicht alles getan, alles eingerichtet, alle Voraussetzungen gegeben, dass der Weinberg Frucht bringen kann. Warum tut er das dann nicht? Jesus zeigt in seinem Gleichnis, dass Jesajas Prophetie auf die Führer Israels hinweist, zuerst. Und er gibt die Antwort: Es gibt keine Frucht, weil die Verwalter des Weinbergs böse sind und die Frucht nicht abliefern wollen. Sie haben das gar nicht im Sinn, mit dem Weinberg das zu tun, wozu der Herr sie beauftragt hat. Der Besitzer des Weinbergs verlässt das Land, sagt Jesus. Das bedeutet, Gott bleibt im Unsichtbaren. Er ist aber da. Aber diese Leute sagen, er ist weggegangen, er sieht uns nicht. Das sagen die Propheten öfter so über das böse Volk. Sie verhalten sich so, wie wenn sie denken würden, Gott ist weggegangen, er sieht uns nicht. Gott bleibt im Unsichtbaren, während die Ältesten Israels sein Reich verwalten und sein Volk hirten sollten. Sie aber reißen es an sich, bereichern sich selbst. Gott ist ja nicht zu sehen, er sieht uns nicht, lassen wir es uns gut gehen. Das Reich Gottes gibt einen guten Ertrag, wir haben ein gutes Einkommen, ohne dass wir dafür einen Finger krumm machen müssen. Sie leben vom guten Lohn, ohne dass sie die Arbeit tun, für die sie den Lohn erhalten. Und sie bringen deshalb auch keine Frucht. Was ist die Arbeit denn, die sie im Weinberg Gottes in seinem Reich tun sollten? Was wäre die Arbeit? Und was ist die Frucht, die sie bringen sollten? Sie sollten Gottes Schafe hüten. Sie sind ja auch Hirten für Gottes Schafe. Sie sollten die Schafe hüten, sie sollten die Schafe ernähren durch sein Wort. Sie sollten sie darin anleiten, in Gottes Wegen zu leben. Und schließlich sollten sie die Menschen auf den Königssohn, auf Christus vorbereiten, ihn verkündigen, den Glauben an ihn fördern. Das ist die Arbeit der Verwalter des Reiches Gottes. Und die Frucht, die sie Gott, ihrem Herrn, abliefern sollten, was ist das? Das ist das Wachstum des Volkes Gottes. Die rechte Anbetung im Glauben sollte vermehrt werden und das Land füllen. Das ist die Frucht. Das haben sie nicht nur nicht getan, sondern wenn Propheten kamen und Rechenschaft von ihnen forderten, dann haben sie diese weggejagt und umgebracht. Und am Ende werden sie auch den Sohn, den Erben des Reiches Gottes töten, um, wie sie denken, um endgültig über das Volk Gottes herrschen zu können. Das heißt weiterhin, das Reich Gottes zu ihrem eigenen Vorteil nutzen zu können, anstatt Gott alle Ehre zu geben. Jesus zeigt ihnen und uns auch, dass die Aufgabe darin besteht, das Reich Gottes zu bauen, indem man auf den Eckstein, das Fundament, das Christus ist, baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus, der Christus. Ihn haben sie verworfen. Darum werden sie verworfen werden. Der Weinberg, das Reich Gottes, wird von ihnen weggenommen werden, sagt der Herr zu ihnen. Sie sagen es eigentlich im Gleichnis selbst, wenn sie das Gleichnis gehört haben. Sie beurteilen sich selbst so. Und es wird anderen gegeben werden, die dann die erwünschten Früchte abliefern werden. Das Reich Gottes, das auf dem Fundament Christus gebaut wird, wird seine Frucht bringen, die Gott von Ewigkeit her bestimmt hat. Er wird treue Verwalter geben, die auf dem rechten Fundament bauen. Der Apostel Paulus ist einer von ihnen. Er schreibt über sich und über die anderen treuen Diener Gottes. 1. Korinther 3, ab Vers 9. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir. Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus der Christus. Jesus zitiert hier aus Psalm 118 und sagt voraus, dass der Stein, der Grundstein, den die Bauleute verworfen haben, das ist er selbst, der wird zum Eckstein. Der ermordete Sohn des Weinbergbesitzers, Jesus, der Sohn Gottes, wird getötet. Der ermordete Sohn, das ist der, welcher zum Eckstein wird, zum Fundament. Der Plan des Hohen Rats der Juden geht nicht auf, sondern Jesus wird auferstehen und sich als das Fundament erweisen, das Gott von Ewigkeit her bestimmt hat. Die Niederlage der bösen Arbeiter ist der Sieg über die Herrschaft des Bösen, des Satans, der die Menschen geknechtet hat, sodass sie nicht gedeihen und Frucht bringen und in Gottes Wegen zu seiner Ehre leben konnten. Jetzt werden alle diejenigen, die auf das Fundament Gottes gestellt werden, durch den Glauben an Christus befreit und bringen Frucht. Die bösen Verwalter und alle die, die mit ihnen den Eckstein, den Christus Gottes, verwerfen, werden an ihm zerschmettert werden. Für die einen, die ihn lieben und auf ihn vertrauen, ist Jesus Christus das Fundament des Lebens, das Heil, die Erlösung von den Sünden und das ewige Leben. Für die, die ihn hassen und ihn abweisen, ist er der Richter, der sie dem ewigen Tod übergeben wird. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und das ist das Zeugnis des treuen Verwalters Paulus. Und Johannes, er schreibt, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Nun sagte ich ja am Anfang, dass wir uns davor hüten sollten, aus dem Gleichnis und seiner Anwendung nur die Führer Israels zu verurteilen. Das Gleichnis ist für uns aufgeschrieben. Wenn Jesus es nur zu diesen Führern gesagt hätte, dann hätte Matthäus es nicht aufschreiben müssen, nicht wahr? Es ist für uns aufgeschrieben als eine Verheißung und als eine Warnung. Die Verheißung ist die Siegesbotschaft des Evangeliums. Jesus Christus ist das Fundament unseres Glaubens und damit unsere Rettung. Er ist das Fundament, das unerschütterlich ist. Der Fels, auf dem wir als seine Kirche gebaut sind. Er wird bewirken, dass wir Frucht bringen, die wir ernten und ihm abliefern werden. Er hat gesagt, ich habe euch erwählt dazu und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Johannes 15, Vers 16. Und er hat Verwalter gegeben, die uns so anleiten, dass wir zu ihm hin wachsen und Frucht bringen können. Paulus schreibt auch, er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen, für die Erbauung des Leibes Christi, zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum Maß der vollen Reife, der Fülle Christi. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Das ist aus Epheser 4, ab Vers 11, einige Auszüge. Das ist die Frucht, die der Weinberg bringt, wenn die Verwalter treu arbeiten und sich die anderen, die da im Weinberg sind, oder die Rebstöcke sind, könnten wir auch sagen, sich so aufbauen lassen. Es ist die Verantwortung der Hirten und Lehrer, in dieser Weise in Gottes Weinberg zu arbeiten. Sie haben größere Verantwortungen als die übrigen Glieder Christi. Aber wir alle sind, in einer Weise sind wir Mitarbeiter im Weinberg Gottes. Wir alle haben die Verantwortung, Frucht für den Herrn zu bringen. Und das hängt daran, wie wir auf den Dienst der Aufseher antworten. Also diese Hirten und Lehrer werden auch Aufseher genannt im Neuen Testament. Die Hirten in der Kirche übernehmen mitunter auch die Aufgabe, die die Propheten hatten und die im Gleichnis als die Boten des Weinbergsbesitzers dargestellt sind. Sie müssen im Auftrag des Herrn die Frucht einfordern. Das heißt im übertragenen Sinn Rechenschaft fordern für die Art und Weise, wie der Glaube gelebt wird. Und sie müssen den Gläubigen manchmal sagen, wenn du so lebst, wirst du keine Frucht bringen, keine gute Frucht bringen. Lebe so, dass du Frucht für den Herrn bringst und dass der Weinberg wächst. Lebe so, ernähre dich so von dem, was der Herr dir als Nahrung gibt, dass du dadurch gesund wachsen kannst. Dass du durch ein verändertes Leben Christus Ehre machst. Dass die Frucht des Geistes in dir wachsen kann. Dass Menschen dadurch sehen können, was der Herr tun kann. In deinem Leben. In einem Leben. Lebe im Weinberg nicht so, dass du nur danach fragst, was kann ich für mich da herausholen? Nicht wahr? Das ist eine Gefahr, dass wir im Reich Gottes so leben, als Christen, unseren Glauben so leben, dass wir nur fragen, was kann ich für mich herausholen? Für mich. Wenn du so von den Verwaltern, von den Weingärtnern angesprochen wirst, wenn sie von dir Rechenschaft fordern, wie wirst du dann antworten? Wirst du sie aus deinem Leben fortjagen, weghaben wollen? Wirst du sie töten, indem du sagst, ich brauche keine solchen Ermahner. Ich weiß selbst, was für mich gut ist. Das ist eigentlich die Tendenz in unserer sündigen Natur, nicht wahr? Dass wir uns nicht reinreden lassen wollen. Diese Tendenz überwinden wir durch Buße. Die Pharisäer und Schriftgelehrten wollten davon nichts wissen. Obwohl sie erkannten, dass der Herr von ihnen sprach, als von den untreuen, bösen Weingärtnern, kehrten sie nicht um. Und das taten sie, weil sie das Reich Gottes für ihre eigenen Vorteile nutzen wollten. Und darum konnten sie nicht bestehen. Wir werden zwar nicht aus dem Reich Gottes hinausgeworfen, wenn wir ungehorsam sind unserem Herrn. Der Herr hat die Strafe für unsere Sünde, für unseren Ungehorsam bezahlt. Aber wir werden, wenn wir im Ungehorsam bleiben, nicht hören auf die, die Verantwortung fordern von uns, werden wir aufhören, gute Frucht zu bringen. Und darum ist uns das Geschenk der Buße gegeben. Durch Selbsterkenntnis, Erkenntnis unserer Sünde und die Reue darüber, das Bekenntnis und Umkehr, können wir immer wieder neu die Verbindung zum Herrn wiederherstellen. Das müssen wir. Luther hat das sehr treffend gesagt in der ersten These, denke ich, von den 95 Thesen. Unser Leben muss eine tägliche Buße sein. Und wenn wir so leben, dann werden wir in einer ununterbrochenen Verbindung mit dem Herrn bleiben und werden Frucht bringen. Dazu sind wir geschaffen. Dazu sind wir erwählt worden. Ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr Frucht bringt. Und am Ende wird der Herr wiederkommen und unsere Frucht empfangen. Das wird ein gewaltiger Moment sein, wenn wir unsere Frucht sozusagen unserem Herrn übergeben können. Und er sagt, geh ein zur Freude deines Herrn, du guter und treuer Knecht oder Knechtin. Und wir werden Lohn empfangen. Lohn empfangen für das, was wir eigentlich gar nicht selbst erarbeitet haben, sondern für das, was der Herr in uns und an uns und durch uns gewirkt hat. So wie er gesagt hat, ganz am Ende der Bibel, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist, welche Frucht er gebracht hat. Amen.